Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen im Studio, begrüßt Sie Philipp Schapfi, das sind unsere Themen. Der G20-Gipfel im Zeichen der Schuldenkrise, die Teilnehmer decken sich mit Vorwürfen ein. Landschaftsschutz steht hoch im Kurs, warum das Stimmvolk keine neuen Bauzonen will. Und Fußball-EM, in der Gruppe C setzen sich die Favoriten durch, Spanien und Italien sind in den Viertelfinals. Mehr zu diesen Themen nach den Nachrichten mit Regula Siegfried.
Im mexikanischen Badeort Los Cabos hat der G20-Gipfel der Industrie- und Schwellenländer begonnen. Das zweitägige Treffen wird von den Themen Euro-Schuldenkrise und Griechenland beherrscht. Und es kam zu gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die USA, China, Indien und Südkorea zeigten sich tief beunruhigt, dass die Schuldenkrise weiter schwelt und schlimmstenfalls die Weltwirtschaft bedroht. EU-Kommissionspräsident Barroso erinnerte daran, dass die Finanzkrise ihren Ursprung in den USA hatte. Zudem brauchten Entscheidungen in demokratischen Staaten wie den Euro-Ländern Zeit, im Gegensatz zu einigen anderen G20-Staaten. Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel vereinbarten, eng zusammenzuarbeiten, wie ein Sprecher des US-Präsidenten sagte. Am Rand des G20-Gipfels haben US-Präsident Obama und der russische Präsident Putin miteinander gesprochen. Beide forderten eine sofortige Waffenruhe in Syrien, konnten aber kein gemeinsames Vorgehen finden. Keine Fortschritte gab es sodann im Streit über die NATO-Pläne für eine Raketenabwehr in Europa. Die USA haben die Militärs in Ägypten aufgefordert, die Macht an eine zivile Regierung und an das neu zu wählende Parlament abzugeben. Bundespräsidentin Wittmer-Schlumpf reist nicht nach Rio de Janeiro an den Umweltgipfel. Sie habe gehofft, an der UNO-Nachhaltigkeitskonferenz Staats- und Regierungschefs zu treffen, mit denen sie über die Euro-Schuldenkrise hätte sprechen können. Da nun ihre Gesprächspartner aus Euro-Ländern nicht nach Rio reisten, gehe Wittmer-Schlumpf ebenfalls nicht hin, teilt das eidgenössische Finanzdepartement mit. An der Konferenz wird die Schweiz von Umweltministerin Leuthard vertreten. In der Schweiz bereitet die Zweitwohnungsinitiative weiterhin Kopfzerbrechen. Umstritten ist unter anderem der Vorschlag, bestehende Wohnungen auch dann in Zweitwohnungen umwandeln zu dürfen, wenn der Zweitwohnungsanteil bereits über 20% beträgt. In einer Anhörung in Bern wurde verlangt, Umnutzungen sollten bewilligt werden müssen und nur in Ausnahmefällen erlaubt sein. Schließlich sprachen sich die Vertreter der Kantone dafür aus, die Zweitwohnungsinitiative erst ab Neujahr 2013 umzusetzen und nicht schon ab September. Die Anhörung in Bern war vom Bundesamt für Raumentwicklung organisiert worden. Teilnehmer waren neben den Kantonen auch Parteien, Verbände und Organisationen. An der Fußball-Europameisterschaft stehen aus der Gruppe C Italien und Titelverteidiger Spanien im Viertelfinal. Italien gewann gegen Irland 2:0 und Spanien besiegte Kroatien 1:0. An der Fecht-Europameisterschaft im italienischen Legnano hat der Schweizer Degenfechter Max Heinzer die Bronzemedaille gewonnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.742 Punkten minus 0,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.703 Punkten minus 0,2%. Der Dollar wird zu 95 Rappen 23 gehandelt, der Euro zu 1 Franken 20,12 bzw. zu 1 Dollar 26,17. Das Wetter heute Dienstag, am Vormittag oft sonnig, am Nachmittag zunehmend bewölkt und zunächst in den Bergen gewitterhaft, gegen Abend auch im Flachland örtlich Gewitter.
Auftakt zum G20-Gipfel in Los Cabos. Hauptthema ist die europäische Schuldenkrise. Doch statt Lösungen gab es am ersten Tag vor allem eines: Schuldzuweisungen. ARD-Korrespondent Peter Heilbrunner.
Die Nerven liegen blank bei Europas Spitzen. Die ständigen Angriffe, das dauerhafte Nörgeln an der Krisenpolitik der Europartner haben beim ein oder anderen ganz offensichtlich Spuren hinterlassen. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso jedenfalls platzte bereits vor Gipfelbeginn der Kragen. Wir müssen uns hier nicht belehren lassen, schimpfte der Portugiese.
We are not coming here to receive lessons. in terms of democracy or in terms of how to handle the economy.
Weder in Sachen Demokratie noch im Umgang mit der Wirtschaft brauche Europa Nachhilfe, machte Barroso klar. Vor allem die Amerikaner werden nicht müde, den Europäern die Welt zu erklären. Die US-Politik fordert den großen Wurf, um den Brandherd Euro-Krise ein für allemal zu löschen. Vor allem aber verlangt US-Präsident Barack Obama mehr Geld, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Welt sei in Sorge, weil sich das Wachstum abschwäche, unterstrich Obama seine Forderung.
The world is concerned about the slowing of growth.
Der Konflikt zwischen Amerikanern und Europäern geht dem Rest der G20-Gruppe gehörig auf die Nerven. Gastgeber Felipe Calderón, der mexikanische Präsident, mahnte mehr Solidarität mit Europa an. Wir vertrauen euch, wir wissen um eure Bemühungen, sagte der Mexikaner an die Adresse von Merkel und Co. Die Europäer wissen allerdings sehr genau, dass sie unter verschärfter Beobachtung stehen. Spätestens Ende Juni beim EU-Gipfel muss erkennbar werden, wie Europa seine Krise langfristig lösen möchte. Ob mit einer gemeinsamen Bankenaufsicht, einem vergemeinschafteten Rettungsfonds für Spareinlagen oder mit gemeinsamen Staatsanleihen, den Eurobonds.
Das Zürcher Stimmvolk hat sich am Wochenende klar gegen eine weitere Zersiedelung ausgesprochen. Das Ja zur Kulturlandinitiative verhindert, dass 10 Quadratkilometer wertvolles Landwirtschaftsland in eine Bauzone umgewandelt würden. Nach dem Ja zur Zweitwohnungsinitiative vom März ist das ein weiteres Zeichen dafür, wie sensibel die Stimmbürger reagieren, wenn es um Landschaftsschutz geht. Zürich-Korrespondent Gurdin Vinzenz.
Irgendwie hat man das Ja zur Kulturlandinitiative kommen sehen, auch auf der Zürcher Baudirektion. Sascha Peter, stellvertretender Kantonsplaner, sagt, man habe gespürt,
dass es sehr schwierig ist, gegenüber dieser Initiative zu argumentieren, weil sie ein breites Unbehagen in der Bevölkerung auch angesprochen hat. Von dem her haben wir von Anfang an auch damit rechnen müssen, dass das Abstimmungsergebnis so ausfallen könnte wie geschehen.
54% sagten Ja, obwohl die Regierung, Parlament und bürgerlichen Parteien ein Nein empfohlen hatten. Und es gab Ja-Mehrheiten nicht nur in den großen Städten, sondern auch in ländlichen Gebieten wie im Zürcher Oberland. Das Ja zur Initiative wird Folgen haben. Konkret verhindert werden eine ganze Reihe von geplanten Gewerbe- und Wohnzonen in verschiedenen Gemeinden. Das Baudepartement interpretiert das Verdikt aber auch als grundsätzlichen Auftrag.
Wir lesen das Abstimmungsergebnis schon in die Richtung, dass im Grundsatz der Fokus nun auf die bereits bestehenden Bauzonen gerichtet werden sollte.
Mit den bestehenden Bauzonen auskommen heißt, statt immer neues Land überbauen, verdichten, also dort mehr oder höher bauen, wo schon gebaut ist. Neben Zürich setzte am Sonntag auch der Kanton Thurgau ein Zeichen gegen die Zersiedelung. Wenn neues Land eingezont wird, müssen im Thurgau Landbesitzer künftig 20% vom Mehrwert dem Staat abliefern. Mit diesem Geld entschädigt der Staat dann zum Beispiel Landbesitzer, deren Boden ausgezont wird. Der Politologe Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern sieht zwischen all den Abstimmungen einen klaren Zusammenhang. Das Thema Zersiedelung beschäftige die Menschen.
Man hat gesehen, dass die bisherigen Bemühungen nicht so fruchten. Das kann jede Bürgerin und jeder Bürger für sich im eigenen Umfeld beobachten oder man weiß es aus Touristengebieten und der Problemdruck ist deshalb wahrscheinlich gestiegen.
Und dass Umwelt- und Naturschutzanliegen auch in konservativen Kreisen gut ankämen und so Mehrheiten entstünden, habe es schon früher gegeben, zum Beispiel bei der Alpeninitiative vor 18 Jahren.
Sobald es gelingt, diesen bewahrenden Aspekt in eine Vorlage hineinzukriegen, dann überzeugt es oft eine Mehrheit.
Das Bundesparlament scheint dieser Stimmung im Volk Rechnung zu tragen. Mit einem verschärften Raumplanungsgesetz will es die Zersiedelung stoppen. Im Gegenzug haben die Naturschutzorganisationen vergangenen Freitag in Aussicht gestellt, ihre Landschaftsinitiative zurückzuziehen. Diese Initiative verlangt ein Baulandmoratorium und hätte derzeit in einer Abstimmung wohl durchaus Chancen.
Die Schweiz hat eine Zwischenbilanz gezogen zur sogenannten Kohäsionsmilliarde. Hinter diesem Begriff steckt 1 Milliarde Franken, mit der die Schweiz Projekte in den neuen EU-Ländern in Osteuropa unterstützen soll. Vor 6 Jahren hat das Stimmvolk dieser Kohäsionsmilliarde zugestimmt. Jetzt zeigt sich überraschenderweise, der größte Teil dieser Milliarde ist noch gar nicht auszugeben. Es sei sogar schwierig, das Geld überhaupt zu verteilen. Darüber sprechen wir nun mit Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Marc Lehmann, wollen die neuen EU-Länder im Osten das Schweizer Geld gar nicht haben?
Ja, diesen Eindruck könnte man fast kriegen, aber doch, sie wollen das Geld schon haben. Es ist für sie einfach nicht so leicht, an dieses Geld heranzukommen. Es gibt recht hohe bürokratische Hürden, die da übersprungen werden müssen. Das Auswahlverfahren vom Projektvorschlag bis hin zur definitiven Realisierung eines Projekts ist langwierig und kompliziert. Die Schweiz hat da einige Sicherungen eingebaut. Kommt dazu, dass die begünstigten Länder die Projekte teilweise selber mitfinanzieren und vor allem vorfinanzieren müssen. Und das ist für viele gerade in der Krise sehr schwierig.
Das heißt also, die Bedingungen der Schweiz sind für viele potenziell Interessierte eigentlich abschreckend.
Ja, die Auflagen sind streng, weil die Schweiz, wie sie sagt, nicht irgendetwas, sondern qualitativ hochstehende Projekte finanzieren will. Möglicherweise waren die Evaluationshürden aber etwas gar streng, denn es ist in der Tat nicht einfach gewesen, überhaupt Interessenten und Projekte zu finden, die den vordefinierten Kriterien entsprachen. In jedem Empfängerland werden ja eigene Schwerpunkte gesetzt und was da thematisch nicht hineinpasst, hat keine Chance auf Unterstützung. Hier ist es zwischen der Schweiz und den Partnerländern oft zu Meinungsverschiedenheiten gekommen.
Erst ein Sechstel dieser Milliarde aus der Schweiz ist ausgegeben. Was sieht man davon im osteuropäischen Alltag?
Nicht sehr viel, muss man ehrlicherweise sagen. Das Geld ist schon ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hat man zwar von Anfang an gewusst. Anders als die EU will und kann die Schweiz in diesen Ländern nicht Autobahnen oder Flughäfen hinstellen. Sie hat sich bewusst kleine Projekte ausgesucht, Nischenprojekte sozusagen. Selber mitverfolgt habe ich etwa den Ausbau eines Warschauer Vorortsbahnhofs zu einem Eisenbahnknotenpunkt oder die Sanierung eines zentralen Heizwerks, dessen Wärmedistribution sehr ineffizient war. Klein, aber fein lautet das Motto. Das Problem ist, dass man sich vielleicht ein bisschen zu sehr verzettelt hat und nun keine klare Linie erkennbar ist und man eigentlich nicht weiß, dass die Schweiz hier etwas zahlt.
Auch die EU gibt Geld im Osten aus. Dieser Betrag ist um ein Vielfaches höher als jener der Schweiz. Ist denn das EU-Geld willkommener?
Ich würde nicht sagen willkommener, aber sicher präsenter. Es handelt sich dabei natürlich auch um viel größere Summen. Zum Vergleich, die Schweiz unterstützt etwa Polen, das größte Empfängerland, mit 500 Millionen Franken. Polen bekommt aber aus dem EU-Haushalt in der gegenwärtigen Rechnungsperiode über 60 Milliarden. Das sind also ganz andere Dimensionen. Klar wäre es auch den Empfängerländern lieber gewesen, sie hätten mit dem Schweizer Geld einfach machen können, was sie wollen, ohne die lästige Schweizer Kontrolle, für die man extra noch eine Zusatzverwaltung aufziehen musste. Aber man muss auch sehen, dass die EU-Gelder relativ schlecht abgerufen werden, weil es auch hier viele bürokratische Hürden gibt und dass die lasche Kontrolle bei der EU der Korruption Tür und Tor öffnet. Insofern hat die Schweiz hier einen sichereren Weg gewählt.
Die Schweizer Kohäsionsmilliarde und die Schwierigkeit, diese in Osteuropa überhaupt zu investieren, das waren Einschätzungen von unserem Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Und wenn wir schon in Osteuropa sind, dann gehen wir über zur Fußball-Europameisterschaft. Spanien und Italien sind in den Viertelfinals. Kroatien und Irland müssen die Heimreise antreten. Damit haben sich gestern Abend die Favoriten durchgesetzt, ohne dabei allerdings mit schönem Fußball zu glänzen. Marcel Melcher.
Diesen beiden Begegnungen fehlte die Spielfreude. Zu sehr war im Vorfeld gerechnet worden. Die Ausgangslage, die habe das Spiel negativ beeinflusst, erklärte auch der Spanier Andrés Iniesta.
Partido difícil de jugar por la situación.
Es sei schwierig gewesen, das übliche Spiel aufzuziehen, gestand der spanische Spielmacher. Obwohl in der anderen Begegnung den Italienern ein 2:0 gegen Irland gelang, erlebte auch Daniele De Rossi seine azzurri gehemmt.
È stata una partita molto sofferta, forse più delle prime due.
Dieses Spiel sei sehr schwierig gewesen, mehr als die ersten beiden. Das Weiterkommen der Italiener war gestern auch vom Sieg der Spanier gegen Kroatien abhängig. Das italienische Team sei aber immer davon überzeugt gewesen, dass dies Spanien gelingt.
Perché eravamo convinti che la Spagna giocasse come sa e vincesse contro la Croazia, anche se poi è stato difficile anche per loro, l'abbiamo visto.
Sie hätten jedoch auch gesehen, dass es für Spanien keine einfache Sache war. Einfach wird es auch in den Viertelfinals nicht werden. Dafür fällt dann die Rechnerei weg, was hoffentlich wieder schöneren Fußball ermöglicht.
Marcel Melcher. Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Andreas Lüthi, am Mikrofon Philipp Schapfi.